Der Kollege Bernd Erk wird uns präsentieren, wie man Open Nebula tatsächlich live im Rechenzentrum auch einsetzen kann, um wirklich spannende Sachen damit zu veranstalten. Bernd.
Hoffentlich.
Applaus.
Vielen Dank. Das ist mutig, ihr wisst ja nicht, was er kriegt. Vielen Dank. Ich habe jetzt das, grundsätzlich hat man immer das Pech, wenn man als Redner was erzählt, was genau jemand vorne schon mal erzählt hat. Aber ich kann das jetzt in Fränkisch quasi nochmal nachholen. Und das werde ich jetzt machen, um quasi an den Kollegen von Open Nebula anzuknüpfen, weil aber auch den Vortrag, da wir uns auch im Vorfeld abgesprochen haben, einfach ein bisschen anders ausrichten, damit ich nicht genau dasselbe Slide nochmal durchziehe. Um was geht's? Ich werde 2-3 Slides zu NetWays, was wir so machen, warum ich natürlich auch was über Open Nebula erzähle, bisschen was zu dem Projekt, aber sehr stark zusammengekürzt, was so die Herausforderungen sind und letztendlich auch so ein bisschen der Weg, warum wir das auch schlichtweg benutzen, also eher so ein bisschen aus dieser User-Sicht betrachten. Und dann habe ich noch eine Live-Demo vorbereitet, die dann, denke ich, mit Sicherheit auch erfolgreich in irgendeiner Form funktionieren wird. Ich hoffe es. Ganz kurz zu NetWays, uns gibt es seit 1995, wir machen seit 1997 Open Source, machen viel Monitoring, Nagios, da kennt man uns, wir frickeln fleißig an dem Isinga Core mit, also an dem Nagios Fork, haben 38 Mitarbeiter und haben uns eben auf die ganzen Themen Open Source im Rechenzentrum spezialisiert. Und so meiner Person, ich bin klägliche 35 Jahre alt, bin seit 2007 bei NetWays, habe einen Hintergrund, der irgendwo im Oracle Consulting begraben liegt, habe einen Sohnemann und bin einer der beiden Geschäftsführer der Firma NetWays. Was wir so machen, lässt sich vom Prinzip unterteilen in Open Source Systems Management und Open Source Data Center. Ich will nicht die ganzen Punkte durchlutschen, es geht mir mehr so um die Schwerpunkte. Das eine Systems Management, da ist eben ganz viel Monitoring, Performance, Business Process, Analyse, das sind die Dinge, die sich dahinter verbergen. Und auf der anderen Seite ist es eben das Thema Virtualisierung, Datenbanken, alles was eben mit Rechenzentrumsinfrastruktur zu tun hat. Und dann die letzte zu dem Thema Konferenzen. Der Kollege hat es angesprochen, wir machen das erste Mal eine Open Nebula Konferenz dieses Jahr im September in der schönen Hauptstadt Berlin. Also hier quasi um die Ecke. Location steht auch schon fest. Und wir machen natürlich auch eine Monitoring Konferenz. Also ich gehe davon aus, dass ich zu beiden Konferenzen natürlich danach anmelden bei mir. Ich nehme das dann gleich auf. Und wir suchen Mitarbeiter. Soll erwähnt sein. Zu Open Nebula. Der Slogan ist von Open Nebula, was Open Nebula für sich ergänzt, was es ist. Ich spreche es nicht vor, weil das geht nur schief. Ich fasse das zusammen und das ist der Grund, warum wir Open Nebula letztendlich nehmen, weil es einfach funktioniert. Das heißt, wir sind zu Open Nebula gekommen, weil wir gesagt haben, wir kommen mit dem Weg, wie wir Virtualisierung betreiben. Sprich, wir kreieren mehr neue Maschinen, als wir andere wieder löschen, nicht mehr klar. Wir blicken nicht mehr durch, wo was läuft. Und wenn ein Hypervisor unten ist, dann suchen wir mühevoll irgendwo auf allen zusammen, wo jetzt die virtuellen Maschinen wieder hochgekommen sind. Also aus der Not heraus kam der Wunsch hoch, irgendwas anderes zu machen. Da haben wir gedacht, Cloud, SIP, da probieren wir jetzt mal Eukalyptus. Das hat hin und vorne nicht funktioniert. Also das war einfach... Und ich habe das Gefühl, an vielen Ecken bis heute ist es nicht wirklich stable und ist einfach nicht verlässlich. Und es gab auf der anderen Seite OpenStack. Und bei OpenStack, jeder, der sich mal mit beschäftigt hat, wird feststellen, dass es einfach zwei Paar Stiefel sind, was Open Nebula favorisiert, was OpenStack ist. OpenStack ist mehr ein Framework. Aber Sie können, korrigiert mich gerne jemand, wenn er es besser weiß, ich glaube, Status Quo noch immer nicht in OpenStack eine Maschine runterfahren. Das geht halt nicht. Ich kann die halt crashen, dann ist die halt fort und ich redeploy das Image neu. Aber das ist was uns in unserem Rechenzentrum halt nicht geholfen hat, weil der Kunde hat gesagt, es wäre schon schön, wenn ich die Maschine wieder woanders kriege und du nicht eine neue deployst, die 4 Monate alt ist. Also, bitte?
Das geht inzwischen.
Yeah, Maschine Shutdown läuft. Also es gibt immer jemanden, der es besser weiß, von daher immer herschmeißen damit, keine Frage. Wo sieht sich Open Nebula? Open Nebula sieht sich auch mehr in diesem Thema Data Center Virtualization als allumfassendes Cloud Framework und ich kann 25 Millionen Maschinen distribuieren. Das ist eher, so würde ich sehen, eine Open Source Variante zu dem Thema VMware, vSphere. In der Ecke ist es viel mehr anzusiedeln, als mit OpenStack zu vergleichen. Also den Vergleich kann man einfach auch gar nicht gehen. Und es gab einen sehr spannenden Vergleich, den hat dieses Jahr einer von Rackspace wohl gemerkt, die an OpenStack sehr fleißig mitarbeiten. Der hat OpenStack beschrieben als, es ist quasi ein Kuchen und jeder kann sich halt seine Kerzchen und seinen Guss und seinen Geschmack so machen, wie er halt will. Und Open Nebula ist halt eigentlich mehr eine fertige Torte. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also wie gesagt, das ist nicht von mir, von daher mache ich kein Projektbashing, sondern das hat jemand von OpenStack selber gesagt und das ist es aber letztendlich auch. Wenn ich sowas wie OpenStack nehme, dann muss ich an dem Framework ganz, ganz viel selber machen, damit es so tut, wie ich es haben will. Und ganz, ganz viele Firmen springen ja auch auf OpenStack auf. Ich glaube, jede Woche 10 neue. Aber das gibt es natürlich auch in 25.000 Flavors OpenStacks, in 1.000 Versionen. Es gibt kein Unified Versionset, das jeder verwendet, sondern jeder nimmt das Framework, adaptiert, baut dran rum und macht. Und das kann auch sein, dass das jemand braucht, ganz klar, aber das war nicht das, was wir gebraucht haben, sondern wir wollten eigentlich unsere Rechenzentrumsvirtualisierung in den Griff bekommen. Und das ist das, was für uns OpenNebula ist. Also das heißt, OpenNebula bietet ein Feature-Set, das bietet es an und das unterstützt eine gewisse Zahl an Hypervisoren, unterstützt gewisse Methoden, bietet Sachen im Interface an, bietet Sachen mit API an und das ist es auch. Und natürlich kann ich dann, wenn ich es kann, mit Ruby und XML-APC mich dann auch totdevelopern, aber das ist das nicht, was wir im ersten Step machen wollten. Das machen wir heute und heute ziehen wir Reporting ab und wir können dem Kunden minutengenau die CPUs verrechnen, aber das war nicht unser primäres Ziel. Unser primäres Ziel war, wir wollen irgendwas installieren und wollen, wenn uns der Hypervisor nachts um 12 vor die Hunde geht, dass das Gastsystem auf einer anderen Maschine hochkommt. Das ist alles, was wir wollten, dass der Admin nicht aufstehen muss und dass das möglicherweise noch innerhalb des Retry-Intervalls vom Isinga von den 5 Minuten passiert, dass wir es also gar nicht merken. Und schlichtweg ist das der Grund, warum wir OpenNebula genommen haben, vor 2-3 Jahren und seitdem wir auch intensiv damit arbeiten. Noch so ein bisschen was zur Geschichte, das ist auch die einzige Slide, die wir quasi gemeinsam haben mit dem Vorredner, die nicht mehr sagen soll, als merken Sie sich die Versionsnummer nicht, sondern merken Sie sich, dass das Projekt nicht neu ist. Das gibt es schon relativ lange, das kommt aus dem European Funding raus und erlebt meiner Meinung nach jetzt in den letzten halben, dreiviertel Jahr wirklich auch eine rasante Zunahme an der Community, an den Leuten, die drüber sprechen. Ich gehe schon mit 2-3 Jahren da mit Vorträgen durch die Welt und erzähle was drüber und vor 2-3 Jahren kannte das so gut wie niemand. Aber das nimmt immer mehr zu, weil der praxistaugliche Wert für den normalen RZ-Betrieb, der eben nicht auf der grünen Wiese stattfindet, sondern wie kann ich das ganze Zeug, was ich habe, irgendwie zusammendampfen, da setzt es einfach an. Vielleicht noch was Grundsätzliches, Cloud ist nicht Virtualisierung, das sind zwei Paar Stiefel. Vielleicht ist Virtualisierung notwendig, damit man Cloud machen kann, aber nicht mal das, wenn jemand genug Kapital und Platz hat, kann er ja alles mit Bare Metal auch machen. Also man neigt dazu natürlich, weil auch Cloud ein mega Buzzword ist und jeder schon Maschinen zu Amazon hingeschrieben hat, die er noch nicht mal entwickelt hat, aber im Mindset hat er schon geburstet und irgendwas, dass man alles in den Topf schmeißt. Man muss es wirklich klar trennen. Es gibt einen Ansatz zur Virtualisierung, den ich hier auch mehr propagiere und darüber hinaus kann ich natürlich auch gerade aus einer OpenNebula den Weg in einen Hybrid Cloud gehen und sagen, wenn ich wirklich im Weihnachtsgeschäft noch 5 App-Server dazu brauche, dann mache ich den Burst zu Amazon und gehe da raus und buche da nochmal 10 virtuelle Maschinen an. Aber grundsätzlich sind es einfach zwei paar Dinge, die man getrennt betrachten muss, Virtualisierungstechnologie und Cloud-Technologie. Und was andererseits dazu kommt, wenn Sie keinen realen Peak haben, dann ist eine Cloud an sich auch grundsätzlich nie wirtschaftlicher. Das hängt immer davon ab, was Sie für einen eigenen Status in einem eigenen Infrastruktur haben. Aber wo eine Cloud immer Sinn macht, wenn Sie einen Peak haben, und das sind auch die klassischen Amazon-Beispiele, die haben, wenn jemand sagt, es fährt jemand 10.000 Rechner für eine Woche hoch, weil er irgendwas rechnen muss, und dann fährt er sie wieder runter. Da ist gerade Public Cloud einfach super. Aber wenn Sie eine kontinuierliche Auslastung von dem System haben, können Sie das von einem Cloud-Provider nicht günstiger haben, weil der muss die Maschine am Ende des Tages ja auch kaufen. Jeder, der mal versucht hat, in der Diplomarbeit den AWS-Calculator mal durchzugehen, da kann man sich locker mal 2-3 Wochen mit beschäftigen und definitiv kriegt man trotzdem eine andere Rechnung, als die man sich selber ausgerechnet hat. Hat das jemand schon mal probiert, den AWS-Calculator? Versteht den jemand? Gut. Also entweder hat sich keiner angeschaut, das versteht ihn keiner. Beides ist ein gutes Gefühl. Das ist ein cooler Service, ist ja keine Frage, aber das sind einfach zwei Paar Stiefel, die man trennen muss. Was sind so die Herausforderungen, die wir letztendlich gehabt haben, die größte Fragestellung? Where's my VM? Und das war klassisch eine Herausforderung, die wir hatten. Wir haben angefangen mit Xen Hypervisor, dann ist die Maschine ausgefallen nachts. Dann war die Frage, was waren jetzt da alles drauf? Die Images lagen alle auf dem großen NFS-Share, also haben wir im Monitoring einfach gewartet, was ist alles rot geworden. Das Schlimmste, was dann passiert hat, dass 2 Kollegen gleichzeitig den SMS-Call bekommen haben und gleichzeitig Maschinen hochgefahren haben. Dann hat man festgestellt, dass es die eine Maschine jetzt doppelt gibt. Der Soundlog war vielleicht noch nicht ganz fertig, also ging heiter das Suchen los, wo ist die Maschine? Das war so eine Kernaufgabe. Also dieses Monitoring und Scheduling, das ist das, was OpenNebula einfach macht. Der monitort mit Hilfe von libwirt die Maschine, guckt, ob das Gastsystem da ist und wenn der Wirt die Grätsche macht, dann fährt er die Images woanders wieder hoch. Natürlich mit dem notwendigen Filesystem-Check, den er dann machen muss vielleicht, Aber der Stand, der mir gerade links verloren gegangen ist, der landet dann einfach auf einem anderen Wirt wieder. Dieses Thema Image Provisioning stellt sich jetzt in unserem persönlichen Setup etwas leichter dar, weil wir das nicht so komplex haben. Wir rollen im Endeffekt bei uns nur Basis-Images aus und dann wird eigentlich sofort mit Formen und Puppet alles hinterhergetrümmert. Das heißt, wir haben nicht besonders viele individuelle Flavors an Images, sondern bei uns ist eigentlich alles soweit puppetisiert. Natürlich immer weniger, als wir gerne wollten, aber ich behaupte jetzt mal, wir haben alles puppetisiert. Also wir arbeiten dran. Aber das ist das, was wir da machen. Aber das ist ein ganz wichtiger Teil, Image-Kontext, das zu verwalten. Storage, wir haben uns irgendwann mal aus der Not heraus einen NetApp-Filer gekauft. Der ist nicht schlecht, aber das ist halt ein Problem, dass das, wenn er halt voll ist, brauchen sie eine neue Shelf. Und wenn der CPU, die da drin ist, die ungefähr von jedem Samsung-Handy geschlagen wird, halt so langsam ist, dann brauchen sie einen neuen Kopf. Und so schmeißen sie immer links und rechts Geld hinterher. Wir haben den NetApp-Filer immer noch, der funktioniert glänzend, aber ich hoffe, dass wir den demnächst irgendwo uns wegschießen, weil das Problem nur im Geldbeutel skaliert und nicht wirklich im Rechenzentrum. Weiß jeder, der so ein Ding hat. Tolle Sache, kann man mit Geld ein Problem einfach lösen. Funktioniert aber. Das heißt, wir wollten es mit NFS laufen lassen. Wir haben mal zwischenzeitlich OCFS probiert. Ist toll, aber bei uns hat es irgendwie nicht richtig funktioniert. Ich kenne das noch aus der Oracle-Historie, da lief es immer ganz gut, bei uns irgendwie nicht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen es mit NFS machen. Und ein großes Ding, wir wollten keinen Storage Layer zum damaligen Zeitpunkt. Also das führt uns so ein bisschen zurück, wir wollten kein S3, wir wollten kein Swift, wir wollten nichts, sondern wir wollten sagen, wir wollen irgendein Storage, in dem Fall die NetApp, weil die haben wir halt, da schmeißen wir das Image drauf und dann wollen wir es anbieten. Und OpenNebula ist das schlichtweg wurscht. OpenNebula kann ich ein NFS vor die Füße schmeißen, ich kann einen Ceph drunter legen ab Version 4.0. Also was auch immer ich an Storage habe, lege ich da rein und ich kann in einer OpenNebula-Instanz auch verschiedene Storage-Provider fahren. Das heißt, ich kann 5, 6, 7, 8 Maschinen, da ist mir wichtig, dass die im selben State wieder hochkommen, dann ist die wichtig, dass die auf einem zentralen Storage liegen. Eine Testmaschine, da kann ich das Image lokal auf den Wirt deployen, weil wenn der Wirt halt nachts hops geht, dann ist die Testmaschine halt egal, die muss nicht auf dem teuren Storage liegen. Das heißt, durch die Anbindung und Verwendung von verschiedenen Data Stores habe ich eine Möglichkeit, wirklich die Daten da zu legen, wo ich es halt brauche und wie viel Geld es mir auch wert ist. User- und Rollenmanagement. Wir wollen unseren Kunden im Rechenzentrum einfach Zugang gewähren. Das war wichtig, dass sie sich anmelden können. Am besten mit Active Directory. Das hat eine Zeit lang ganz schön geruckelt. Und die Passwort-Encryption im File war vielleicht nicht so glorreich, sagen wir es mal so. Aber mittlerweile funktioniert es und ich kann mich gegen das AD super authentifizieren und kann mich anmelden. Network und WLANs. Im Rechenzentrum-Bereich hat bei uns jeder Kunde ein eigenes WLAN. War definitiv keine Voraussetzung. Ging in OpenNebula, war für uns ein Requirement, dass wir das machen können. Klar, dass man IPs und so hat, gehe ich jetzt mal von aus, können die anderen auch. Interfaces und APIs haben auch die anderen Frameworks. Ich finde, die API von OpenNebula ist sehr pragmatisch. Sie kann Stand heute alles das, was wir brauchen. Und was es ganz charmant macht, ich kann OpenNebula quasi den Core entweder auf einer SQLite oder MySQL-Basis fahren. Und wir fahren das im Moment in der SQLite, gehen aber vielleicht irgendwann mal auf MySQL und ich report einfach da drauf. Also sämtliche CPU-Stunden, Memory-Consumption, was an Ressourcen hoch, runter, also alle States stehen da drin, kann ich einfach relativ leicht verbauen. Ja, und Virtualisierung ist quasi das Nächste. Wir haben mit Xen gestartet irgendwann, sind jetzt mit allem auf KVM. OpenNebula ist das auch egal. Sie können das im Mixbetrieb fahren mit Xen, mit KVM. Auch mit VMware-Images. Sie können auch ein OpenNebula als Teilzweig eine VMware-Vswitch-Integration machen, ohne das System komplett zu ändern. Ja. LXC geht auch. Es kann auch für alles, das hat der Kollege von gesagt, auch dann nochmal eigene Adapter schreiben. Also ich kann auch ein OpenVZ vom Prinzip da reinsteuern, wenn ich das will. Ja, das hat uns dahin geführt. Architektur. Ich habe das jetzt weniger code-balanced, aber vielleicht was wichtig ist, es gibt diesen OpenNebula-Core, eben der C++-Scheduler, der sich darum kümmert und es gibt eben dann für die verschiedenen Infrastrukturtypen, Virtualisierung, Interfaces, Storage, Authentifizierung, verschiedene Provider. Das heißt, ich habe eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten, das habe ich dann auch in der späteren Folie nochmal dargestellt, auf die ich zugreifen kann. Das heißt, OpenNebula legt großen Wert drauf, dass das Framework der Steuerung immer abstrahiert ist von dem, was ich darunter verwende. Als Network Layer, als Storage Layer, zur Virtualisierung, für Monitoring, Authentifizierung ist immer abstrahiert. Also das heißt, es gibt kein festes Bounding und wer sich den Source Code mal anschauen will, also so ein Migrate-Kommando mit Xen, das ist im Endeffekt ein 20, 25 Zeilen Ruby, da steht drin, wie das ausschaut. Also selbst einer, der kein Coder ist, kann das relativ leicht verstehen und erweitern. Das heißt, immer diese Fachfunktion, die ist immer dann in Ruby abstrahiert, so muss man im C++-Core nicht rum frickeln, das will man auch nicht, man will ja auch update-sicher bleiben, aber man kann sich eben an diesen Adapterkomponenten sehr, sehr leicht auch Erweiterungen anführen. Ui, ich hakel mit dem Dings. Und was noch wichtig ist, das Thema Accounting, SQL-Datenbank. Ob Sie dann wirklich accounten, ob Sie wirklich immer eine Rechnung stellen, ist ja das eine, aber schlichtweg, dass Sie einfach eine leichtes Interface haben, um Reporting zu machen, ist einfach eine Datenbank. Für mich als alten Datenbankler das A und O. Klar kann man sich es irgendwie aus einem XML-APC rauszuholen, aber wenn man es mit einem SQL bekommt, ja, that's it. Dafür sind Datenbanken einfach gemacht. Von den Interfaces, wir haben ein paar Web-Interfaces, die habe ich dann auch in der Demo da. Ich habe leider schändlicherweise nur die alte Version, die etwas hässlich ist, aber grundsätzlich gibt es Ihnen einen noch nicht so schönen Eindruck über das, was es sein kann. Es gibt diesen Appliance-Builder, da kann ich quasi komplette Images einlegen und runterladen, also komplette Applikationen. Ich habe das Thema Cloud Consumer, also klar, eher den Endkunden. Da gibt es auch ein eigenes Interface im OpenNebula-Bereich dafür, wo das so abstrahiert ist. Ich habe auch eine Möglichkeit, eben auch mit Amazon direkt gesteuert eine Maschine dort hochzufahren. Und ich habe eben auch die Development-Seite. Also entweder über diesen OpenNebula Cloud Adapter, dieses OCA, oder über XML-APC. Die Standards, die da so drin hängen, sind vielschichtig. Besonders spannend finde ich Ceph, was jetzt in der 4.0er-Version unterstützt wird. Wer kennt denn Ceph? Schon einige. Hat es jemand einen produktiven Einsatz? Sie trauen sich nicht oder Sie zeigen auf jemand anders, der es angeblich hat? Halb im Einsatz, also gestern Nacht abgeschmiert. Okay, also Sie sehen, mehr als die Hälfte der Leute hier setzen es bereits produktiv ein. Ich habe später noch zwei Slides zu Ceph, weil das ist wirklich granatenmäßig. Aber noch ein Wort zur verteilten Umgebung. Grundsätzlich gibt es Cluster, VDCs und es gibt Zonen. Das heißt, OpenNebula hat verschiedene Paradigmen, wie man Ressourcen bündeln kann, gewissen Benutzern bereitstellen kann oder wie man sie auch logisch darstellen kann. Das Einfachste sind eben Cluster. Da habe ich eine Gruppe von Hosts mit ähnlichen Ressourcen, vielleicht auch ähnlichen Storage-Providern, die ich da zusammenführen kann. Ich habe diese VDCs, diese Virtual Data Centers, da kann ich mir aus beliebigen Ressourcenpools ein eigenes Data Center zusammenbauen. Das kann sich auch über größere 2RZs, größere Strecken miteinander handeln, je nachdem auch welche Data Stores Sie haben und kann das dann dementsprechend auch wieder weitergeben. Und mit diesen Zonen, das sehen wir dann, kann ich auch verschiedene OpenNebula Clouds, diese zentral zum Beispiel beim Kunden haben oder in einer eigenen Niederlassung, auch in einem zentralen Interface nochmal zusammenfassen. Es gibt so einen Ozone Manager, kann ich immer mit dem CLI und immer mit dem Webinterface steuern, kann die Maschinen listen, kann das sehen, alles zentral unter einer Haube. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das aussieht. Das Demo-Setup sieht so aus, das ist unser Produktiv-Setup, das sind noch ein paar NetApps, das sind ein paar virtuelle Maschinen und das ist OpenNebula und die Interfaces und da, wie man bei uns sagt, rumpeln wir jetzt mal drauf rum. Ein erster Blick mal auf das Self-Service-Interface, das ist quasi mal so die leichteste Sicht, die man dem Endkunden geben kann, wenn man möchte, wo rudimentäre Dinge gehen. Also das heißt, ich kann in dem Dashboard nochmal dazu, das ist die Version 3.6, aktuell ist 4, die schaut viel, viel besser aus und ist auch flotter, aber ich habe sie leider einfach nicht da. Da sehe ich die Maschinen, die da drauf laufen, ich kann Basisdinge machen, kann mir die VM-Informationen anschauen, Disks, die da drin sind, Netzwerke und habe einfach eine Möglichkeit, auch wenn ich es dem Kunden geben möchte, dass das sich... Schaut schlecht aus? Ist auch nicht mehr, aber stimmt, ja, danke. Ich kann quasi dem Kunden die Möglichkeit geben oder vielleicht auch bestimmten Mitarbeiter oder eine Abteilung, dass sich ihre eigenen Maschinen anlegen kann. Ähnlich wie man es auch von anderen Lösungen vielleicht kennt, von der OpenQRM und sagen, hier habt ihr die Ressourcen, könnt ihr euch von den Maschinen anlegen. Es sind aber hier nur Basiskonfigurationen möglich. Es ist einfach in einem eigenen Interface abstrahiert. Man kann auch die WLAN sehen und man kann letztendlich über Gruppen und Rollen genau einschränken, wer was sehen darf und wo er arbeiten kann. Also das simpelste Interface nicht fürs Management an sich gedacht oder zur Konfiguration, sondern wirklich zum Gucken, ist meine Maschine da, fahre ich sie runter, starte ich sie neu. Die Arbeitsoberfläche an sich ist Sandstone. Bei dem Sandstone ist es eben so, dass ich in dem Dashboard erstmal einen Überblick bekomme, wie viele Maschinen habe ich, wie viele Hosts. Wir haben jetzt auf dem Setup haben wir 6 virtuelle Maschinen mit 96 VMs, die auch alle in Produktion laufen, bis auf die, die man vergessen hat, weil sie irgendjemand mal gebraucht hat und immer runtergefahren hat. Das gibt es natürlich trotz OpenNebula auch. Ich sehe so ein bisschen, wie mein CPU-Balance ist, von wirklich alloziert bis was theoretisch benötigt ist. Ich kann relativ stark auch den Memory überladen, gerade im Kernel-Bereich, den kann ich mir also wirklich geshared nutzen, dass ich nicht jedes Mal dasselbe wiederverwenden muss. Das funktioniert. Wir waren am Anfang ein bisschen ängstlich, weil wir gedacht haben, uns fliegt alles um die Ohren, aber das funktioniert ordentlich. Ich habe hier die User-Sicht, ich habe hier die virtuellen Ressourcen, Maschinen, die mir sehen kann, die Templates, die wir angelegt haben, Images, die wir dazu haben, sind nicht besonders viele, aber wie gesagt, das meiste machen wir dann weiter und gehen dann mit Formen rein, machen Pixie-Boot und holen dann mit Puppet den Rest nach. Und ich habe hier auch eine Möglichkeit, eben meine Hosts zu sehen. Cluster haben wir hier nicht gebildet. Ich habe die Virtualisierungsmaschinen hier da, die da drin sind. Ich sehe die CPU, wie sie ausgelastet sind und kann die entweder über das System hier hinzufügen. Also ich kann natürlich hier einen neuen Host hinzunehmen als Migrationsteil. Die Kommunikation untereinander funktioniert mit SSH. Das heißt, sie nehmen einen neuen Wirt mit rein, sagen oben Nebula, was der kann, was für Hypervisor der unterstützt, was für Ressourcen der hat, und die Authentifizierung läuft letztendlich über einen SSH-Schlüssel und dann ist der drin. Wir haben das soweit auch puppetisiert, dass wir einen neuen Wirt einfach mit Puppet hinzufügen. Das heißt, wir bauen eine neue Maschine ein und machen den quasi über ein Puppet-Modul wird der Teil des oben Nebula-Clusters. Das heißt, das System zu erweitern dauert mit dem Boot und Bootstrapping des Systems vielleicht 10 Minuten und dann ist es drin und dann kann ich sofort anfangen, Maschinen zu verteilen. Abhängig natürlich von dem Datastore, den ich verwende, in dem Fall jetzt NFS, ist natürlich jeder, der auf diesen gleichen NFS-Topf gucken kann, kann dann entsprechend auch die Maschinen hochfahren. Das ist natürlich ganz wichtig dann auch in der Betrachtung. Dann habe ich diese Datastores. Wir verwenden im Endeffekt drei. Wir haben ein Windows-Backup, weil wir auch Windows haben und es ist einfach nur ein iSCSI-Loon, die irgendwo rumhängt. Aber die verwenden wir halt auch als Storage-Adapter und somit ist die auch in dem System gebunden. Die Images an sich liegen aber alle auf NFS. Zu den virtuellen Maschinen selber. Ich kann auf jede Maschine, sei es Linux oder sei es Windows, mit so einer VNC und kann mir die Konsole holen. Das heißt, das funktioniert auch mit Windows relativ gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einen Exchange da konfigurieren möchte in dem VNC. Aber man kann den Server, man kann gucken, ist er tot und man kann ihn neu starten. Richtig arbeiten empfiehlt sich dann natürlich irgendwie anders. Ich hoffe, das Ding ist da. Jetzt habe ich irgendwas gestoppt vermutlich. Wird schon irgendeiner merken. Ich habe eine Mail geschrieben, dass ich rumfummel. Die haben sich ganz schön gefreut. Das mache ich immer so 5 Minuten davor, sage ich, ich mache jetzt Demo auf dem Produktivsystem und dann mache ich gleich zu, dann sehe ich die Antwort nicht mehr. Also man sieht hier irgendein Windows-Rechner. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe keine Ahnung, was das für einer ist. Aber das ist das Schöne. Also geht. Kann man arbeiten. Man kann sich zumindest helfen, ohne dass man irgendwann die Konsole unten im Rechenzentrum entstauben muss und zum Server fahren muss. Darüber hinaus gibt es eben noch den Zone Manager, den zeige ich auch nochmal. Da ist jetzt nicht viel drin, weil wir in dem Setup nur eine Zone haben, aber ich glaube, die Idee wird klar. Vielleicht dauert es ein bisschen, bis die Zone kommt, der versucht es gerade zu aktualisieren. Wir haben jetzt hier die eine Cloud, wir haben noch ein Testsystem, die sind aber über den Zone Manager nicht verbunden. Und die kann ich quasi über dieses Zoning alle untereinander kaskadieren. Das heißt, auch wenn ich eine Zone von einem Kunden zum Beispiel auch habe und ich möchte die zentral in einem Interface habe, kann ich die einfach einhängen und kann die mit Hilfe des Interfaces ansprechen. Warum die jetzt ehrlich gesagt nicht kommt, weiß ich nicht. Es kommen jede Menge Errors. Super. Ich hoffe, man sieht es ja. Man kann sehen. Also ich habe hier oben quasi diese Zone Netways und ich habe diese DevCloud. Und alle haben irgendwelche Maschinen, die hat aktuell keine hochgefahren, aber ich habe quasi diese verschiedenen Cloud-Instanzen, die ein zentrales Management haben, alle in einem Interface zusammengefasst, kann auch Basisarbeit machen, Maschinen rauf, runterfahren, kann die auch migrieren und es funktioniert wirklich auch über diesen Ozone-Manager wunderbar. Das kommt einfach darauf an, hat man das Setup dazu, dass man sowas braucht, dass man wirklich das Node so groß aufsetzen will. Wo es Sinn macht, ist vielleicht, wenn man wirklich so ein bisschen Staging, Dev, Produktion mischen will oder wenn man vielleicht wirklich auch verschiedene Kundenumgebungen in verschiedenen Versionen so abstrahieren will, dass man sie über den Zone Manager anspricht. Aber daher funktioniert es eigentlich wirklich sehr gut. Das andere, und das war definitiv ein Kriterium für uns, ist CLI. Ich kann alles über CLI machen, sei es Netzwerkdevices anlegen, Maschinen starten, stoppen, den Status anzeigen. Zum Beispiel mal One-Host-List, dann sehe ich im Endeffekt nichts anderes als das, was ich in dem Interface auch gesehen habe. Ich sehe halt die Host-Liste der Maschinen, wie die ausgelastet sind und so weiter. Ich kann auch mir die Maschinen listen. Ich klappe das jetzt mal nur auf unsere, um keine datenschutzrechtlichen Konsequenzen zu fürchten. Da sieht man quasi mal so unser Getümmel, was auf der Maschine läuft. Die Ressourcen mit dem, was sie an Ressourcen, was sie verbrauchen. Und da migrieren wir jetzt einfach mal einen. Deswegen mögen die das immer nicht, wenn ich das mache. Also, das heißt, wir schauen uns mal an, was haben wir für einen Host? One Host List. Wo gibt es noch FreeMem? Überall. Wir migrieren mal was auf. Mag sich jemand was wünschen? Ja, auf Network 9, toll, super. Ja, nee, dann migrieren wir. Achso, auf die ID 9. Achso, ja, okay. Ich nehme alles zurück. Auf den Network 9, da hätten wir lang suchen können, aber wir hätten mit Puppet einen neuen hinzufügen können. Nimm mal den Network 1, ich glaube, das geht. Wir können aber auch, ne, wir nehmen den 9, sonst wirkt es wie im Zirkus. Dann suchen wir uns die Maschine raus. Welche nehmen wir? Ich muss mal gucken, wo es nicht ganz so invasiv ist. Bitte? Das NetApp-Repo. NetWeb, das ist unsere Internetseite. Naja, okay, was soll's. Also, 1VM, migrate. NetWeb 8.10. Und jetzt müssen wir uns noch die ID raussuchen, wo wir es hinmigrieren wollen. Wo läuft es aktuell? Die läuft auf Network 3. Da läuft einiges drauf, Leute. Naja, macht ja nichts. Also, hüp. Schauen wir mal. Jetzt saved er den Stand. Jetzt schauen wir mal. Geht noch? Wir haben auch nur eine Maschine, die läuft nicht mehr im Load Balancer, seitdem wir es jetzt auf der Open Nebula Cloud haben. Das heißt, der speichert den Memory Footprint. Wir sehen auch zuvor, dass er NetWeb auf der Network 6 lief. Da läuft es ja auch noch. Wird schon klappen. Also sie safe noch. Was läuft denn alles drauf? Da läuft unser Git, der Block, unser Redmine. Da ist einiges kaputt. Das hätte sich dann aber gelohnt. Schauen wir kurz. Ja, läuft auch noch. Naja. Jetzt, wenn man Pausenmusik hätte. Ich hätte das Repo nehmen sollen, weil da läuft nichts. Das machen wir gleich. Ja, das ist das, was ich wahrscheinlich jetzt übersehen habe. Ne? Das dauert ein wenig. Da hat man mich in eine ganz miese Falle hier gelockt. Aber das Problem ist, ich bin mit meinen Slides locker 5 Minuten vorne dran. Das heißt, wir können uns hier noch 10 Minuten gemeinsam gedulden und gucken, bis das Ding über die Wupper geht. Jetzt schauen wir einfach mal. Ich überlege jetzt gerade, ob ich mal den Jabber online machen sollte, aber ich glaube lieber nicht. Ja, das macht ja nichts. Das ist natürlich mit den 12 GB, das ist echt ein wenig doof, ne? Da habe ich mir die beste Maschine rausgesucht. Wollen wir noch andere hinterherlegen? Ja. Dann nehmen wir mal den Repo kaputt, 8.16, und den schieben wir, wohin schieben wir den? Das ist eine sehr gute Frage, wo läuft das Open Nebula? Das läuft in dem Corusync oben drüber, das läuft auf derselben Maschine und wird mit dem Corusync-Cluster verteilt. Also wenn der wird, wo das Open Nebula selber gerade auf Tops geht, dann wird es über eine Corusync-Ressource woanders hochgefahren. Also da kann man sich natürlich, von wem kam die Frage? Ja, dann kann ich den richtigen Herrn angucken. Da gibt es natürlich 25.000 Szenarien, wie man das aufsetzen kann, ob das Open Nebula draußen läuft. Wir haben uns dafür entschieden, es läuft auf der Box, weil sonst haben wir wieder außen eine Management-Box, die wir dann auch wieder clustern müssen. Und wie läuft das dann? Also bei uns ist es so, es läuft auf Corusync drauf. Wenn eine Maschine in irgendeiner Form Probleme hat, dann wird die auch mit einem Stornis um die Ecke gebracht und der Open Nebula Service an sich wird einfach woanders hochgefahren. Und somit brauchen wir quasi nichts zusätzlich, sondern das ist alles auf der Büchse und wenn ein neuer Hypervisor hinzukommt, kann der potenziell genauso auch die Managementmaschine für das Open Nebula sein. Also das läuft quasi auf dem Hypervisor wird sozusagen mit. Bitte? Das kann auf jedem Host laufen. Aber es läuft halt immer auf einem aktiv und es wird über die Ressource einfach verteilt im Cluster. Ich weiß nicht, ob das so clever war, weil der saved sich bis zum jüngsten Tag, ne? Schön. Also gut, ich suche mal ganz kurz noch was anderes raus. Dann melde ich mich am besten einfach ab. 8. One VM List. Trip. One VM. Migrate. Was haben wir gesagt? Repo 8.16 zu 8. Saved auch. Sollte aber wesentlich schneller gehen. Läuft jetzt auf Network 1. Was? Wer? Echt? Ne, der 8.16 lief auf Network 1 und ich habe den jetzt woanders hin verschoben. Monitoring wird überbewertet. Ich sag's immer, einfach einen Vortrag halten, da schauen die Leute automatisch, wo das Zeug läuft. Naja, der saved jetzt halt auch. Können wir noch was anderes migrieren? Ich brauche noch ein paar Minuten. Ja, aber der ist noch im State safe, ne? Da gibt es diesen State, der sagt einem gerade, wo er ist. Und der läuft noch. Also der speichert quasi noch seinen Stand. Und in dem Moment, wo er saved, dann migrate, dann ich weiß nicht, was dann resend oder so heißt, der State, und dann kommt er eigentlich wieder hoch. Repo ist durch. Und save? Ja, Web? Weiß ich nicht. Ich mache die Prise zu Ende, wir schauen zurück, meine Damen und Herren. Und wenn nicht, ist es besser, ich verpasse den Flieger. Also das war das Demo-Setup, ich bin nicht feige, ich komme nochmal zurück, aber ich will es auf jeden Fall soweit noch meinen Vortrag zu Ende führen, bevor dann das Terminal die Grätsche macht. Sunstone 4, so sieht's aus. Am besten auch mal vielleicht selber runterladen, mal aufsetzen. Hat sich wirklich viel getan, was das Design angeht von der Usability. Haben den großen Schritt nach vorne gemacht. Ist jetzt seit, ich glaube, 2 Wochen oder sowas draußen. Gab eine lange Beta-Phase und ich habe ein gutes Gefühl, dass das auch eine gute Version ist, aber wir haben es einfach auf dem eigenen Setup noch nicht drauf. Wie es halt immer ist, man hängt ein bisschen hinterher. Auch was das Thema Ressourcenanzeige geht, geht es wesentlich besser. Ceph ist ab der Version 4 drin. Vergessen Sie das mal, schauen Sie sich das an, wer Ceph nicht kennt. Ceph ist ein Distributed File System, was auf Basis von Object Stores arbeitet. Das heißt, es gibt Object Stores, die sind da unten, dann gibt es Metadata Cluster, da ist letztendlich gespeichert, wo die Daten, in welchen Object Stores die liegen. Und dann gibt es Clients, die mit verschiedenen Schnittstellen darauf arbeiten können. Die Idee von dem Ceph ist quasi, ich habe einen Storage Pool, der größer und kleiner, wobei kleiner braucht heute keiner, eher immer größer werden kann. Ich kann dazu skalieren mit neuen Maschinen. Und das Ceph kümmert sich automatisch um die n-fache Redundanz, also das heißt, ich kann konfigurieren, wie redundant die Daten sind, aber auch um die Neuverteilung der Daten. Und das Coole an Ceph ist, es gibt letztendlich so eine Librados, das ist die Zugriffsschicht für das Ceph-File-System und dann gibt es verschiedene Dinge, die da drauf aufsetzen. Es gibt ein Radius Gateway zum Beispiel, das simuliert nach außen S3 oder Swift, wenn man Komponenten hat. Es gibt ein RBD, das ist quasi so ein Radius-Block-Device. Und es gibt auch einen CephFS. Ich bin gestern nicht ganz schlau geworden. Ich glaube, das ist noch Beta. Aber weiß es jemand besser, ob CephFS noch Beta ist? Weiß das jemand? Also stable. CephFS ist quasi der File-System-Layer auf diesem Ceph obendrauf. Und das Coole an dem Ceph ist wirklich, dass es sehr, sehr gut skaliert. Ich im Endeffekt auch den Read machen kann von mehreren Systemen. Das heißt, auch balanced auf die Systeme zugreifen kann. Und ich mir wirklich günstig, in Anführungszeichen, muss natürlich am Ende des Tages mich mit der Technologie vertraut machen, Hardware kaufen und, eben einen skalierbaren Speicher haben kann, der wirklich über größere Etappen auch skaliert, den ich auch über 2 Rechenzentren plus N Sicherheit aufbauen kann. Und Ceph kümmert sich selber drum. Also wer da noch keinen Blick drauf geworfen hat, ich weiß nicht, der eine Herr hat es in Halbproduktion, sind Sie zufrieden damit? Also er hat noch keine Probleme damit. Super Lösung quasi. Das ist halt einfach eine andere Welt, aber schauen Sie sich Ceph mal an, das ist wirklich ein granatenmäßiges System und zu den anderen Dingen, die wir uns angeguckt haben, mit Cluster und es gibt jede Menge, für uns geht's dahin. Also wir werden Ceph auf jeden Fall machen, weil wir glauben, dass es die Technologie ist, die zu uns am besten passt und darauf werden wir setzen und wollen auf kurz oder lang auch den NetApp aus dem Rechenzentrum da verbannen. Das ist ganz klar das Ziel. Ein weiteres Feature von OpenNebula 4.0 ist der globale Scheduler. Ich kann sämtliche Commands jetzt einfach mit einem Time-Frame versehen. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen kein Raketenfeature, aber es ist manchmal ganz nützlich, wenn man gewisse Dinge einfach getimed nach der Maschine nachts runterfahren kann. Klar kann ich es mit irgendeinem Eventhändler Cron oder sowas machen, aber ich habe einfach die Eigenschaft, an jedem Kommando so einen gewissen Timestamp nochmal mit hinzusetzen. Wir werfen nochmal ganz kurz einen Blick zu unserem Webserver. Läuft. Ich habe Feuer gemacht. Funktioniert, ist geil, ne? Ja, vielen Dank. Wenn ich es jetzt noch programmierte, dann würde ich mich freuen. Also es hat funktioniert. Hat es auch jeder gesehen? Also den Beweis will ich schon antreten, weil ich will ja keinen Sales-Pitch machen, sondern es soll wirklich funktionieren. Also NetWeb läuft woanders und ich habe auch bisher kein Mail in meiner Inbox. Bitte? Die ID. Aber wo laufen wir jetzt gerade? Auf Network 6, da haben wir hinmigriert. Ich glaube, ich schaue. Herr Koch, Sie machen mich fertig. Wo liefen wir denn zuvor? Wir laufen immer noch auf derselben Maschine, oder? Ja, es ist alles super. Keine Ahnung. Ich habe den Befehl abgesetzt und es müsste klappen. Ich fasse zusammen. Schaut es euch an. OpenNebula ist dann gut, wenn ihr wirklich euer Rechenzentrumsthema virtualisieren wollt, das steuern wollt, vielleicht auch ein VMware integrieren wollt, auch mit dazustellen. OpenNebula ist auch dann gut, wenn ihr keine grüne Wiese habt. Also das heißt, ihr habt einfach einen Mix an Hypervisern, einen Satz an Maschinen und die irgendwie mit rein, weil in der Regel schaut es halt in einem normalen RZ-Betrieb nicht so aus und sagt, wir schmeißen alles raus, machen alles neu, sondern man hat irgendwas, was mit rein muss. Ja. Ja, also die Frage, ob es mit dem kommerziellen Server von Citrix funktioniert, weil ich die Maschinen letztendlich einfach über die Library unten wieder antrete. Von dem Server an sich weiß der natürlich dann im Detail wieder nichts. Die Installation ist relativ simpel, geht wirklich gut. Von der Infrastruktur unabhängig, natürlich in dem Rahmen von den Dingen, die es unterstützt. Also da gibt es auch andere. Wir werden jetzt, der Folgevortrag ist, glaube ich, OpenQM. Holger, stimmt es? Ja, also da, das ist ein ähnliches Thema. Weiß ich nicht, ob der Vortrag ähnlich geartet ist, ob der was live migriert, Herr Holger. Die Challenge musst du natürlich auf dich nehmen. Und ansonsten schlichtweg, weil es das gelöst hat, was wir als Problem hatten, nämlich einfach unseren Virtualisierungszoo in den Griff zu bekommen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, dass Sie da waren. Die Kollegen sind auch aus nochmal oder ich bin da auch noch ein bisschen. Jetzt schaue ich mal in mein Postfach, ob ich was kaputt gemacht habe. Schauen Sie sich's mal an. Kommen Sie zur OpenNebula.conf. Oder haben Sie zumindest noch einen schönen Tag und einen schönen Linux-Tag. Vielen Dank.
Vielen Dank, Bernd. Ja, vielen Dank, Bernd, für diese eindrucksvolle Demonstration. Ich würde direkt als erstes die Frage stellen. Danach können alle natürlich auch weitere Fragen stellen. Da seid ihr die Isinga-Gottvater und Väter. Und wie sieht's mit Isinga aus?
Isinga passiert auch viel. Also Isinga im Moment, was in Isinga hauptsächlich passiert, dass wir den Core neu machen.
Ich meinte die Einbindung.
Integration.
Ja.
Ach so. Überwachung an sich mit Isinga ist an und für sich mit Standard-Plugins möglich, weil es Standard-IT-Infrastruktur ist. Wir haben ein Plugin, wo man mit XML-RPC noch ein paar Sachen rauslesen kann aus dem OpenNebula. Da hängt die Freigabe hinterher, aber nicht, weil wir es nicht wollen, sondern eher, weil derjenige sein Ticket noch nicht bearbeitet hat. Der Rest ist letztendlich mit Standard Nagios Isinga Plugins zu machen, weil es ist letztendlich ja dann wieder ein KVM-Xen-System, was irgendwie drunter läuft, plus Libvirt. Da gibt es einen Sack voll Plugins im Netz und da überwacht man die Basis damit. Plus halt dann noch den Corosync-Stack, wenn man hat, obendrauf, genauso mit Standardmitteln. Letztendlich ist es abgesehen von dem OpenNebula Scheduler, den man überwachen sollte als Prozess, ist es halt Standardinfrastruktur und auch Standardwerkzeuge, die auch in sich nicht verändert werden.
Super. Ja, weitere Fragen?
Mich würde interessieren, was braucht man denn, wenn man jetzt mal so ein OpenNebula-Setup mal machen möchte, was so quasi produktiv werden soll, einfach mal zum Testen. Was brauche ich denn alles an Infrastruktur? Also ich brauche wahrscheinlich irgendwelche Maschinen mit IPMI-Interface, damit ich die automatisch durchstarten kann. Was brauche ich denn sonst noch an Hardware oder an, mit welcher Distribution mache ich das oder was, welche Komponenten sollte man verwenden?
Okay, also von der, ich fange mal bei der Distribution an. Wir verwenden Debian, aber einfach, weil es halt schon immer so ist, hat keinen bestimmten Grund, ehrlich gesagt. Geht mit allen anderen auch, also Ubuntu, SUSE, Red Hat. Die erste Entscheidung, die man grundsätzlich eigentlich treffen muss, neben dem, welchen Hypervisor nehme ich, also Xen KVM, wir nehmen KVM, weil es leichter ist Stand heute, das würde ich wahrscheinlich auch empfehlen, weil KVM ist halt überall einfach mit drin, geht so, ist eigentlich die Frage nach dem Storage. Also wie möchten Sie Ihre Images persistieren? OpenNebula kann über diese Data Stores quasi einmal persistente Storage-Bilder haben, die auf einem zentralen Storage über iSCSI zum Beispiel liegen oder über NFS. Oder Sie können halt quasi auch das Image nehmen und mit SCP, also OpenNebula macht es dann und kopiert es auf den Wirt und läuft das Image lokal. Problem ist immer dann, wenn der Wirt kaputt ist, kommen Sie an den Stand des Systems nicht mehr ran. Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt die größte Entscheidung. Sie ist aber in sich nicht finalisiert, weil Sie auch von einem Storage auf den anderen wechseln können. Wenn Sie jetzt irgendwas haben, was NFS zum Beispiel spricht, als NFS, dann ist das der einfachste Weg, weil dann haben Sie einen zentralen Storage, jeder macht seinen NFS-Mount, da schmeißen Sie die Images rein und dann brauchen Sie im Idealfall, wenn Sie OpenNebula noch auf den Wirtsystemen selber laufen lassen wollen, 3 Systeme, damit Sie ein vernünftiges Entschuldigung, Quorum auf die Reihe kriegen, aber das war's. An sich könnten Sie auch mit einer Maschine das machen, macht halt Live-Migrieren, macht nicht so viel Spaß mit einem System, aber mit 2-3 Systemen, ich würde sagen, 3 ist eine vernünftige Ausgangsbasis. Plus, man muss das Ding natürlich in dem Moment, wo es produktionsreif wird, ja auch immer so sizen, dass man den Wirt verlieren kann. Und ab dann ist es schlichtweg immer die Frage, wie viel Geld will ich auf das Ding schmeißen. Ne? Also unsere Prämisse ist eigentlich, wir wollen 2 Wirtsysteme verlieren können und dann muss es noch laufen. Aber meistens ist die Beschaffung von dem neuen Wirtsystem, hängt immer der neuen VMs etwas hinterher. Das heißt, irgendwann kommt jemand und sagt, wir müssen mal wieder einen neuen Wirt kaufen und dann kauft man den. Aber klar ist, man muss immer mit umgehen. Man kann letztendlich auch über Hooks dann konfigurieren, welche Maschinen fährst du woanders hoch, wenn der Wirtsystem hops geht, oder lässt du einfach liegen. Also man kann schon auch priorisieren und sagen, wenn es mit den Ressourcen eng wird, dann ist mir das System nicht so wichtig. Aber das ist jetzt eine Strategie, die wir jetzt nicht verfolgen. Wir sagen bei uns, alles was da läuft, ist wichtig, wenn nicht, schalten wir es aus. Funktioniert nicht immer, aber das ist jetzt erstmal die Prämisse. Und dadurch entscheiden wir quasi und sagen, wir müssen eine Überkapazität an Ressourcen haben, dass wir 2 Wirtsysteme verkraften, wenn die hops gehen. Kann man halt auch ein bisschen mehr spielen. Kann man was ausprobieren, mal mit 10 Maschinen hochfahren, wieder runterfahren und dadurch. Aber das wäre, glaube ich, ein Setup, was Sinn macht. 3 Maschinen sollte man schon nehmen.
Okay, weitere Fragen da hinten. Eine Folgefrage. Kurze Folge. Nee, dann machen wir erstmal. Jeder eine Frage.
Schönen guten Tag. Was passiert denn, angenommen wir haben da so einen NFS-Server darunter, auf dem die Images laufen, ja?
Ja.
Dann fällt auf dem NFS-Server auch die gesamte I.O. für alle VMs an, oder wie schaut das denn aus?
So sieht's aus.
Ist das denn nicht so ein bisschen Bottleneck?
Depends, wie viel Geld man in den Storage schmeißen will. Ja, also grundsätzlich ist es so, wenn Sie in dem Ding eine Datenbankmaschine laufen lassen wollen, ist schwierig über NFS, geht schon. Die meisten Systeme, die da laufen, ist es aber so, dass die in der Tat, die machen kaum I.O. Die meisten Systeme, die wir haben, Webserver, Git und auch so Maschinen, die vermeintlich I.O. machen, selbst sowas wie Syslog-Server, ist eigentlich nicht wirklich interessant. Also das kann ein guter NFS-Server wirklich locker aushalten. Die ganzen 96 VMs laufen alle in einen NetApp-Kopf rein. Und das ist eine Midrange-NetApp, also hier nichts Metro-Cluster. Also das ist den Vorteil, den die NetApp jetzt in der Stelle wieder hat, sie hat halt Pump-Karten, das heißt, sie macht das noch ein bisschen im Cache. Aber selbst wenn Sie das auf dem Standard-NFS-Server fahren, das war auch eine Fragestellung, die wir uns gestellt haben, deswegen waren wir erst mal auf diesem OCFS-2-Trip. Wir haben dann diesen Traffic, der auf NFS wirklich läuft, uns mal angeguckt und es war viel, viel weniger, als wir gedacht haben. Wie gesagt, wenn Sie Hochtransaktionsdatenbank auf dem NFS-Topf laufen haben, dann wird es halt schlecht, aber dafür ist es auch wieder nicht gedacht. Also wenn jemand sagt, ich habe eine Datenbank, dann geht's rund, dann bitte nicht da drin. Also dafür ist es nicht da. Aber eine normale Maschine mit einem normalen Auslastungsprofil, und bei uns laufen da zum Beispiel auch, da laufen auch Windows-Maschinen mit der Warenwirtschaft drin, da laufen Terminal-Server drin, da läuft alles Mögliche drin. Also bunt gemischt und der I.O. hält sich absolut in Grenzen.
Darf ich noch eine Frage stellen?
Ich habe nichts dagegen. Ich weiß nicht, torpedieren wir den Folgeauftrag oder ist Pause?
Danach ist Pause.
Ach so, gut.
Ist Garnetti ein Begriff?
Ja.
Okay. Okay.
Aber ich weiß nicht, wo. Mir sagt der Name was, wo kommt die Ecke, kann ich jetzt nicht zuordnen. Das,
glaube ich, von den Schweizer Google-Mitarbeitern mal so ein ähnliches.
Ja, Frame. Ja, weiß ich. So die machen die Google Talk-Infrastruktur da drauf. Das habe ich gesehen letztes Jahr in England auf der Floss UK. Uff,
ja. Okay, ich dachte, das sei ein Begriff. Dann wäre meine nächste Frage gewesen, vielleicht im Einsatz zu erklären, was der Unterschied zwischen Ganetti und Open Nebula
ist. Also im Detail kann ich es nicht sagen, aber das ist auch ein Framework, was die Google-Leute selber gebaut haben über Jahre. Ich glaube, Großteil der Google Talk-Infrastruktur läuft, solange er noch läuft, auf der Plattform. Ich bin da nicht so durchgestiegen. Also jetzt sagen wir mal die technische Meinung, ich habe keine Ahnung. Das, was ich mich erinnern kann, das hat mich nicht überzeugt. Aber es ist jetzt natürlich, können Sie es machen, was Sie wollen. Also ich habe es gehört, aber es war so, naja, schon ganz nett.
Okay, ja.
In der Nähe bleiben.
Okay. Eine Frage zu Seth, kann ich stellen? Ja, also wie denken Sie sich mit Seth in diese Umgebung zu lösen? Wird es noch immer NFS sprechen? Wenn NFS sprechen, dann...
Nein, es gibt für Ceph quasi dann die Möglichkeit, das über ein, wo bin ich? Hier. Ich kann das quasi als Datastore einbinden. Open Nebula bringt dann ab 4.0 eine Unterstützung für Ceph mit, sodass ich das als Datastore anbinden kann. Man sieht es da unten mit dem One Datastore List und dann kann ich Ceph DS einfach direkt als Datastore anbrechen. Das heißt, ich brauche nicht nochmal was dazwischen, sondern kann direkt in das Ceph reingehen.
Okay, also das heißt generell für Ceph und NFS, also
naja, also Ceph kapselt quasi die Daten, diese Object Stores, die werden nach außen über verschiedene Möglichkeiten bereitgestellt. Also einmal entweder über dieses Radius Gateway als S3 Bucket oder als Swift oder eben auch mit dem CephSS als POSIX File System oder hier dann eben direkt über die API angesprochen aus Open Nebula raus. Das heißt, sie haben dann nicht nochmal eine Zwischenschicht, sondern Open Nebula geht direkt auf den Ceph, auf dieses Ceph Data Volume, was man auch wieder dann quoten kann und so weiter direkt drauf zu. Ich hab's, bin ich aber ehrlich, ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, wie es in Produktion wirklich läuft. Das ist das, wo wir uns die nächsten Wochen widmen wollen. Aber ich glaube, das Ceph ist gut und von Open Nebula sind wir überzeugt und jetzt muss es nur noch irgendwie zusammenlaufen.
Ja, so wie ich das verstanden habe, sind die Storage-Technologien als Ressourcen. Wie schaut es aus mit Storage-Migration zwischen den Technologien zu migrieren und online vielleicht?
Kann er nicht.
Okay.
Also das ist definitiv ein Selling Point für VMware, ganz klar. Okay. Ich weiß nicht, ob die das planen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, über LVM halt Snapshots zu machen, aber sagen wir eine Storage Migration, dass ich wirklich das Image im laufenden Betrieb von einem woanders hin kann, soweit jetzt mir bekannt ist, das ist schon echt ein VMware-Merkmal, was die da können, was auch Geld wert ist, wenn man es braucht. Also das geht so aktuell nicht. Ich weiß nicht, ob man sich selber irgendwie zurande basteln kann. Vielleicht, wenn man Ceph hat, könnte es gehen, aber das ist natürlich dann ein grundlegendes Paradigma, weil man in Ceph online einfach eine Node rausnehmen kann und Ceph rebalanced es dann. Aber da ist natürlich eigentlich auch der Gedanke, ich habe einen zentralen Topf jetzt in der VMware, wo ich sage, ich gehe von einer ISK-Silone in die nächste. Das geht so nicht. Das ist mit Sicherheit schon ein Riesenvorteil auch von VMware.
Mich würde noch interessieren, inwieweit unterstützt mich Open Nebula bei der Zuweisung oder bei der Verwaltung von Ressourcen? Also kann ich zum Beispiel die Verteilung von Ressourcen an Klienten verteilen, dass ich beispielsweise einem Entwicklerteam gewisse CPU-RAM-Ressourcen zuweise und die selber VMs erstellen können, beziehungsweise unterstützt mich Open Nebula bei der Migration von VMs so, dass die die Virtualisierungsknoten optimal ausgelastet werden?
Also ihr macht keine, es ist wieder die Frage, vielleicht zur ersten Frage ja. Ich kann Gruppen bilden, kann User, kann die zuordnen und kann sagen, du hast so und so viele Ressourcen, kannst so und so viele Maschinen anlegen. Also das geht und die können dann über Self-Service oder über CLI sich das so in ihrem Rahmen zusammenbauen. Bezüglich Übernahme der anderen, also wie wird unterstützt Open Nebula da? Sie müssen Open Nebula quasi schon das Image hinlegen. Also wenn Sie was anderes haben, können Sie das entweder über eine API abstrahieren, also dass Sie in vSphere in die Oberfläche einklinken. Aber ansonsten, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt da eine Maschine in das Open Nebula reinbringen, dann müssen Sie die schon innerhalb des Data Stores bekannt machen. Sie können die auch extern steuern, also Sie können auch aus Open Nebula zum Beispiel einen Burst-Out zu Amazon machen, das geht, oder auch woanders rein, aber Sie müssen den entsprechenden Data Store zuweisen, das Image dort bereitstellen. Und dann kümmert sich aber OpenNebula einmal um die Verteilung des Images, also wenn es zum Beispiel nichts Persistiertes ist, dass es auf den Hypervisor kopiert. Und OpenNebula kümmert sich im Rahmen dessen auch um die korrekte Verteilung der Ressourcen. Aber es ist eher so, dass er quasi sagt, ich habe eine Maschine, die ist down, ich muss 10 VMs migrieren. Dann migriert er die da schon auf Systeme hin, wo Ressourcen frei sind. Er macht aber in der Regel jetzt nicht ein automatisches Rebalancing, weil er sagt, da ist jetzt ein wenig weniger los. Also so auf Basis vielleicht I.O. oder CPU-Zyklen das verteilen, sondern es ist eher so, es schmeißt jemand 10 neue VMs rein, dann kümmert sich OpenNebula automatisch, dass die da verteilt werden, wo Ressourcen frei sind. Aber er rebalanced darüber hinaus die Ressourcen nicht mehr. Sondern wenn sie eine Maschine quasi overbooken und die läuft sich tot und die andere macht nichts, dann ist das soweit erstmal für OpenNebula okay, solange es über lib wird, einen ordentlichen Status kriegt. Kann man beide sehr leicht selber dazu programmieren. Also zum Beispiel die Maschine nachts evakuieren auf ein System und alle anderen Hypervisor über IPMI runterzufahren, ist was, was Sie in 2-3 Tagen machen können. Auch ohne große Probleme, weil es sind ein paar Shell-Befehle. Maschine zusammendampfen auf 2 Hypervisor und die anderen Maschinen fahren sie über IPMI runter, sparen sie einen Haufen Geld. Das Produkt hat leider keinen Namen, aber es ist total billig zu machen.
Ja, aber das gibt es demnächst bei Netways.
Klar, logisch. Da wir kein Produkt verkaufen, sondern nur Open-Source-Software machen, ist das schwierig.
Genau, in dem Org-Bereich dann zum Runterladen. Okay, wir sind so an der Zeit. Wir hätten jetzt noch Zeit, irgendwie eine Frage zu stellen, weil danach Pause ist. Ansonsten, wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich nochmal um Applaus für den Bernd bitten, weil es war super.
Dankeschön.